Bevor wir starten, zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Unsere neue Ausstellung Beton und Begegnungen, wo Stadt auf Mensch trifft, ist vom 18. Dezember bis zum 31. Januar 26 im Kunsthaus Nürnberg zu sehen. Die Vernissage findet am 18. Dezember um 18.30 Uhr statt. Gezeigt werden Arbeiten von 6 Mitgliedern des Nürnberg Unpost-Kollektiv. Wenn ihr Streetfotografie liebt, kommt vorbei, es lohnt sich. Außerdem ist am 23. November die zweite Ausgabe von Metropolens Nürnberg erschienen. Ein Magazin für urbane Fotografie und Streetkultur aus der Region. Initiiert und mit unglaublich viel Herzblut umgesetzt von meinem Kollektivkollegen Samu, der hier großartige Arbeit für die Community leistet. Ich freue mich sehr, dass mein Projekt im Schatten der Lorenzkirche in dieser Ausgabe vertreten ist. Das Magazin kann online bestellt werden, den Link hierfür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zur heutigen Folge. Ich habe Wolfgang Baus zu Gast. Seine persönliche Fotografie ist untrennbar mit seiner beruflichen Tätigkeit bei Rico Imaging verbunden. Und genau darüber sprechen wir. Wir blicken gemeinsam auf die Imaging World 25 in Nürnberg zurück, wo wir als Nürnberg Unpost Kollektiv die Rico GR4 Streetwalks leiten durften. 5 Walks, intensive Begegnungen, viele Gespräche und jede Menge Street Spirit. Wolfgang erzählt, was ihn fotografisch antreibt, wie sich seine Arbeit und seine Leidenschaft gegenseitig beeinflussen, und wir geben euch einen Einblick hinter die Kulissen der Messe, der Marke und der Menschen dahinter. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und ich wünsche wie immer gute Unterhaltung mit dieser Episode. Hi, ich bin Wolfgang Jartens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen im Unpost Podcast.
Ja, guten Morgen Wolfgang. Wolfgang zu Wolfgang.
Wolfgang zu Wolfgang.
Das ist die und vielen Dank für das herzliche Willkommen und danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, du bist ja auch nicht zum ersten Mal dabei und ich freue mich mal wieder sehr, dass du mein Gast bist. Beim letzten Mal, podcasttechnisch zumindest, haben wir uns bei der Vorbereitung zum Meet and Street in Hamburg gehört.
Mhm. Ist aber auch schon lange her, ne? Wenn man überlegt, das ist schon anderthalb Jahre her, da ist einiges passiert in der Zwischenzeit.
Das stimmt, absolut, ja. Ja, ist schon wieder neue Meet-and-Street-Treffen dazwischen gewesen und viele andere Sachen, das stimmt, ja. Genau. Meine obligatorische Frage zum Anfang, wo befindest du dich?
Du hast es ja einfach, du siehst mich ja auf deinem Bildschirm. Ich bin in dem, was sich so mein Arbeitszimmer nennt, aber auch gerne Kinderzimmer ist, Gästezimmer, alles so Universalzimmer. Da ist mein Schreibtisch, da ist mein Computer, also Arbeitszimmer.
Und am Moin und am Dialekt hört man es auch schon ein bisschen von der Stadt her.
Ja, natürlich Hamburg, ne? Also
natürlich.
In unserer kleinen Stadt, etwas westlich von Hamburg, gleich an der Grenze. Hab's ruhig, hab's grün, sehr schön hier.
Das ist, hört sich sehr gut an. Wir hatten es eben letzte Mal, wo wir uns zumindest hier im Podcast gehört haben, war Meet and Street das Thema. Und ich bin tatsächlich, das war jetzt nicht mal absichtlich, aber irgendwie beim in den E-Mails deinen Namen eingeben und nochmal nach einer E-Mail suchen und so, ist mir aufgefallen, wann wir beide das erste Mal wirklich Kontakt miteinander hatten. Kannst du dich daran erinnern?
Das muss doch aber beim Meet on Street oder zum Meet on Street in Hamburg gewesen sein, oder nicht?
War vorher schon? Es ist viel länger her. Ach, ich habe es gerade noch mal rausgesucht. 13.09.2016.
Aha. Was war denn da los?
Da haben wir uns noch gesiezt.
Aha.
Da habe ich dich angeschrieben auf die Information oder auf die Empfehlung vom Stilpirat, vom Steffen.
Ja.
Bezüglich der K1, die ich damals kaufen wollte und die es irgendwie nicht verfügbar gab. Und da sagte aha, Steffen, ich soll dich mal direkt anschreiben.
Aha. Und wie war dein Erlebnis mit mir?
wie sagt man so schön, sachlich, nüchtern, businessmäßig. Ja, wir haben uns gesiezt. Ja. Nein, das war nur sehr kurz. Wir haben uns hin und her geschrieben. Ne? Und ich hatte gefragt, ob du irgendwie auf eine schneller zugreifen kannst als jetzt normal verfügbar. Und du hattest geantwortet, dass es bei dir auch nicht viel besser ist im Moment, dass ihr kaum Zugriff habt. Aber ich habe es dann tatsächlich über einen freien Handel ja später hinbekommen. Habe ich dir ja schon ein paar Mal erzählt, meine K1, die ich hatte und die ich so für Aufträge und sowas verwendet habe zum Fotografieren.
2016, Mann.
Überleg mal, das sind jetzt schon wieder 10 Jahre her.
Das sind 10 Jahre, ja.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Ja, und das bringt uns auch so ein bisschen irgendwie zu dem Thema, wir hatten es eben ganz kurz oder in der Vorbereitung auch schon mal, beziehungsweise, ja, wir haben uns ja auch neulich gesehen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du bist ja auch einer, der schon ganz lange mit dem Thema Fotografie behaftet ist, nicht nur privat, sondern ja auch beruflich. Und als wir drüber gesprochen haben, war eben die Frage, kann man das trennen? Kann man einen Wolfgang Baus privat und beruflich von seiner Fotografie trennen? Ja, und irgendwie, glaube ich, haben wir gesagt, irgendwie geht das nicht, ne?
Nee, geht wohl nicht so unbedingt. Ich versuche ja gerade im Kontakt mit dir, mit euch, mit der Community, das zu trennen. Ich bin ja nicht nur weil ich für Rico arbeite, Rico Imaging heißt das ja jetzt, sondern also ich will das niemanden aufoktroyieren, ne? Dass das über allem steht. Ja, aber in der Tat, also ich habe heute Morgen nochmal so überlegt, über was werden wir eigentlich alles sprechen. Und die Fotografie, die geht bei mir zurück. Im Grunde genommen, ich bin jetzt knapp über 60. Ja, es sind schon 55 Jahre, die es zurückgeht, wo mich die Fotografie an sich beschäftigt.
Und das ist schon ein langer Zeitraum.
Ja.
Und besonders, wenn man die Entwicklung der Fotografie in dieser Zeit auch betrachtet. Ne? Ich meine, da hat sich so viel getan. Das ist ja nicht, dass das einfach gleich geblieben ist, und sondern es ist so viel Veränderung, analog, digital. Und gerade dann in das Digitale, im Handy-Zeitalter und sonst was, diese ganze Entwicklung, die ist gigantisch. Und da kannst du mit Sicherheit auch viel, natürlich privat wie beruflich, auch drüber sprechen und erzählen. Von daher finde ich das natürlich sehr interessant. Und du hast es auch gerade erwähnt, Rico Imaging. Darüber sind wir auch das letzte Mal zusammengekommen. Und vielleicht können wir damit ja einsteigen und von da dann so ein bisschen die Rolle rückwärts machen.
Sehr gerne.
Wir haben uns, das war jetzt im Oktober in Nürnberg zur Imaging World gesehen. Das ist, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, eine Fotomesse, die jetzt wieder stattgefunden hat, nachdem ja die eigentlich großen, bekannten Fotomessen die letzten Jahre alle die Segel gestrichen haben. Und dann kam Ringfoto, ein großer, wie nennt man das?
Einkaufsverbund, der
Fotomesse. Einkaufsverbund, genau, richtig. Der diese Messe organisiert hat. Und ich glaube, alle haben am Anfang so ein bisschen skeptisch drauf geguckt, oder? Und gesagt, naja, mal gucken, was das wird, ne?
Ja, wie weit soll ich denn eigentlich ausholen? Ich gehe tatsächlich mal mit zurück bis zu Fotokina, wenn das okay ist.
Ja, natürlich.
Das ist, die Fotokina hat ja die Fotobranche lange Zeit beschäftigt und war die Leitmesse, Fotokina war die Leitmesse der Fotografie. Und ich weiß noch, die ersten Male, als ich in dieses Köln kam, also Köln ist ja, das ist jetzt keine Hamburger Arroganz, aber im Verhältnis zu Berlin, zu München, Hamburg, ist Köln ja dann doch eher eine kleinere Stadt, eine gemütlichere Stadt. Und wenn man dann zu Zeiten von Fotokina da hinkommt, dann sieht man auf einmal, das ist eine Weltmetropole, dieses Köln. Abends, wenn Messeschluss war, dann waren die Schlangen vor den Taxen, es ist nicht gelogen, aber die waren kilometerlang. Wenn du dann abends durch die Innenstadt gegangen bist, durch Köln, dann hast du alle Nationen gesehen. Ich hatte, als ich jung war, hatte ich noch nie orthodoxe Juden live gesehen. Die waren dort. Das war dieses kleine, doch beschauliche Köln, was ich nur aus dem Karneval kannte, das war die große Fotowelt. Und in dieser großen Fotowelt, da durfte ich mich bewegen. Da waren wir Teil von. Und wir haben aber gesehen im Laufe der Zeit, dass das Konzept einer solchen Messe auch nicht mehr läuft. Das haben wir aber bei verschiedenen anderen Messen auch gesehen. Ja. Diese Konzentration auf das eine geht nicht mehr. Man darf nicht vergessen, damals, ich weiß nicht wie viel, also es waren 14 Hallen, 15 Hallen und Fotografie bestand ja aus so vielen Bestandteilen. Das waren ja nicht nur die Fotogeräte, sondern das waren ja auch die ganzen Finisher, das war die Verarbeitung und so weiter und so fort. Die Fotoalben, wir hatten 2, 3 Hallen für Fotoalben und Rahmen, das darf man nicht vergessen. Und dann hieß es irgendwann Schluss mit lustig und keiner will mehr so richtig die Fotokina. Und dann gab es einen Versuch in Berlin, in Hamburg gab es die Fotopia, die leider erfolglos waren, auch aufgrund wohl der Beteiligung der SS, kommt alles zusammen. Ja, und dann kam jetzt eben halt die, und dann komme ich zur Frage, nach endlich 20 Minuten. Oder?
Alles gut.
Dann kam jetzt die Anfrage von der Ringfoto. Hört mal zu, ihr lieben Leute, wir als Einkaufsverbund, wir haben sowieso im Herbst immer eine Händlermesse hier in Nürnberg. Das ist dieses Jahrestreffen der Ringfotohändler, die inzwischen, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber lass es 90%, 92%, 93% aller Fotohändler sind dort in irgendeiner Form, nein, nicht in irgendeiner Form, sondern sind beteiligt. Und die haben gesagt, wir geben euch den Raum und belasten an euch nicht irgendwelche horrenden Kosten, sondern das, was an Kosten anfällt. Diese Vermittler, das Rolle war das erste Mal, als ein Veranstalter nicht primär das Geld, das Ziel hatte, Geld zu verdienen, sondern Leute zusammenzubringen. Und dann, seien wir nicht böse, Wolfgang, aber dieses Nürnberg ist ja nun auch keine Metropolstadt. Das liegt irgendwo, wie ich jetzt gelernt habe, also nördlich von München. Und Frankfurt ist auch nicht so weit entfernt, aber ist dann doch eher so am Rande. Und deswegen, aufgrund der Lage, haben wir gesagt, nee, also komm, was soll uns denn da nach dieser Historie, Fotokina will keiner mehr haben, Fotopia in Hamburg. Hamburg ist eine Medienstadt. Berlin ist gescheitert, was soll denn da in Nürnberg kommen? Und wenn wir mal ganz einfach die Zahlen nehmen, dann sind das insgesamt 15.000 Besucher, die da gezählt worden sind. Wir hatten 600 Händler, die gekommen sind und das Ganze auf 12.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Wir hatten insgesamt eine Messehalle, wir sagen einfach, das ist eine Standardmessehalle, die wir hatten.
Ja.
Aber ich habe meinen letzten Stand auf der Fotokina gehabt, 700 Quadratmeter oder sowas. Irgendwie horrend groß. Und weil eben halt auch noch viele, viele Händler, also nicht nur Händler, sondern auch Reseller, also verbundene Unternehmen waren aus dem Ausland, die da ihre Geschäfte gemacht haben und so weiter und so fort. Ich brauchte diesen Platz halt. Und damals um dann nochmal auf die Fotokina zurückzukommen, ganz ehrlich, wir hatten damals schon gar nicht das Line-up, das Programm, um so viel Fläche zu füllen. Wenn man sieht, was Nikon, Canon da gemacht hatten, die hatten ja, wenn ich mit meinen 700 Quadratmetern gekommen bin, dann hatten die 1200 Quadratmeter und solche Geschichten. Also es war riesig groß und das letztendlich braucht es alles gar nicht. Es war ein großer Cut und wir sind jetzt auf dieser Messe in Nürnberg mit 40 Quadratmeter gewesen und haben da genauso unsere Produkte ausgestellt und die Leute haben trotzdem alles genauso gefunden wie vorher. Nur alles sehr viel sachlicher. Naja, und in diesem Umfeld habe ich gedacht, wie kann das denn was werden? Und ich war begeistert. Wir haben Freitagmorgen die Türen aufgemacht um 9 Uhr, was ungewöhnlich ist für eine Messe. Es geht normalerweise um 10 Uhr los. Um 9 Uhr gingen die. Und wir hatten so ein Gefühl wie beim Popkonzert. Die Leute kamen reingerannt und alle wollten da was sehen. Und dann dachten wir, naja gut, Freitag, die Leute sind noch im Arbeitsmodus, freuen sich, dass sie nach Feierabend was machen können. Lass mal in den Sonnabend kommen, wenn die alle mit ihrer Familie beschäftigt sind. Und was war? Bombs, Sonnabend von morgens an, viel zu tun. Sonntagsmorgens mussten wir lernen, ist ja Frühschoppenzeit da im katholischen Süden. Und da hatten wir ein bisschen Hänger. Erst war Frühschoppen, erst war Messe, dann war Frühschoppen, aber dann ging es auch wieder los auf der Messe. Also wir hatten 3 Tage, an denen wir gut zu tun hatten. die Messehallen hätten nicht mehr als diese Menschen aufnehmen können.
Ja.
Ihr wart da, du warst da. Ihr habt gesehen, wie voll es war und wie groß das Interesse daran war. Man muss jetzt abwarten, von woher kamen die Leute. 15.000 ist nun auch nicht die Menge, aber es zeigt, dass die Fotografie nicht tot ist, sondern dass ein großes Interesse dafür besteht. Und an den Gesprächen habe ich gesehen, was für eine Bandbreite da war. Einige Leute, die wollten jetzt anfangen mit Filmen, nicht mit Podcasts, sondern mit,
na, wie heißt hier, diese
Videocast und so weiter und so fort, wollten YouTube machen und nicht unbedingt, ich bin hier Influencer oder sowas, sondern ich möchte einfach ein bisschen mehr machen. Und das war unheimlich interessant.
Das ist das, was ich gerade meinte, und es ist total spannend, dir dazu zu hören und auch mal jetzt so diese Zahlen zu hören, diese Entwicklung. Aber das ist das, was ich meinte, ne? Diese Veränderung. Also man sieht so eine Messe, da geht es jetzt nicht mehr nur um Fotografie, ne? Es geht um Video, es geht um diese, wenn man es so sagen mag, Influencer oder was weiß ich, Content Creator, die auch auf einmal für eine solche Messe, ich habe gesehen, Rode war da, die Soundtechnik angeboten haben. Es war ein Stand, da gab es, was war das nochmal, so Videogame, irgend so ein, wo du mit Kameras von oben und von vorne und dich dann dabei selber filmen kannst und was weiß ich alles. Also super, super interessant, wie diese Entwicklung ist. Und denkst du, also ich glaube, wir wissen schon, diese Messe soll nächstes Jahr ja auch wieder stattfinden, dieses
Reservier Commitment. Reservier dir schon mal den 2., 3., 4. Oktober.
Den schreibe ich gleich mal auf.
Save the date ist raus, gerade letzte Woche gekommen.
Okay, den können wir ja dann auch nochmal in die Shownotes. Ich werde sowieso auch nochmal die Homepage, da kann man auch nochmal ein paar Eindrücke und Bilder sehen. Und ich habe auch aktuell für unsere Homepage den Blogartikel mit einigen Fotos zusammengestellt. Der wird dann in Kürze auch veröffentlicht. Mhm. Da kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Ja, diese Entwicklung, du sagst es waren in Anführungsstrichen nur 15.000, ich weiß nicht, wie viel damals bei Fotokina, wie viele Menschen dort Besucher kamen, das wird mit Sicherheit einiges mehr gewesen sein, aber weil es wahrscheinlich doch eben eine Halle war, eine große Halle, war die wirklich auch gut gefüllt, und das hat natürlich diese Stimmung auch ausgemacht, ne? Dass es einfach toll wirkte, es war wirklich viel los, es war jetzt nicht zu voll, dass überall Gedränge ist oder so, aber es war ordentlich was los und es wurde was geboten. Es ging eben nicht mehr nur noch in diese ganz klassische Messe, sondern man hat so ein bisschen versucht, auch diesen Community-Gedanken in dem einen oder anderen mit aufzufangen, den Leuten Möglichkeiten zu geben, vor Ort natürlich auch Sachen auszuprobieren, die ganzen Vorträge und alles. Und ja, so sind wir ja auch dann eingangs irgendwo zusammengekommen. Du hattest mich angesprochen, weil ihr gerne die GR4, die ja jetzt ganz neu rausgekommen ist und ohne dass wir jetzt hier Werbung machen wollen, aber natürlich für Street-Fotografen auch durchaus eine interessante Kamera ist, ja. Und ihr wolltet die gerne präsentieren und habt gesagt, aber dann eben auch rausgehen, nicht nur in der Halle irgendwo. Und so eine kleine Tour zu machen und ob wir das im Rahmen des Kollektivs, da wir ja ortskundig sind, übernehmen können. Und ja, wir hatten uns dann kurz abgestimmt und hatten natürlich uns sehr über die Anfrage gefreut und ja, gesagt, das machen wir gerne. Und so sind wir dann zusammengekommen. So haben wir dann für euch 5 Walks organisiert, die wir dann auch durchgeführt und geleitet haben. Und das hat uns auch viel Spaß gemacht und das kam auch bei den Leuten sehr gut an. Ich glaube auch, das war das Ergebnis, was, glaube ich, auch bei euch dann am Stand immer wieder so ankam, ne?
Ich will, da waren einige Sachen drin, bei dem, was du gerade erzählt hast. Und zwar, wie viel waren auf der Fotokina? Mhm. Es waren also die Fotokina, die ersten Fotokinen, auf denen ich war, die gingen 9 Tage. Mhm. Hoffentlich hört jetzt keiner mit, der sagt, nein, es waren gleich von Anfang 7 Tage. Dann wurde es reduziert auch. Also, so wie ich mich erinnere, waren 9 Tage und davon waren die ersten 2-3 Tage nur für Fachbesucher vorbehalten. Mhm. die damals waren Eintrittspreise von 40 D-Mark, was enorm viel ist, um auch zu selektieren, um nicht zu viele Leute drauf zu kriegen. Dann wurde es reduziert auf 7 Tage. Mhm. Und zum Schluss waren es nur noch 4 Tage. Die Eintrittspreise lagen dann bei Aufmerksamkeit, zahlen Obolus und du kommst rein. Die Schulen sind kostenlos reingekommen. Die Händler oder die Aussteller hatten Kontingente zum Verschenken. Hm. Es war nicht mehr so viel, was da war. Es war also wirklich, die Messe war tot. Ich habe aber, das war die Messe, die letzte Messe war 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und das war auch, was meine erste oder zweite Messe, wo ich voll verantwortlich dafür war. Und da habe ich mir überlegt, wir stellen ja damals stellten wir die GR3 vor. Und ich bin kein Freund davon, das sind ja Fachmessen, da sind ja Fachbesucher, die haben alle viel, viel mehr Ahnung als oft auch die Ware verkaufen. Die lesen sich sehr tief in die Ware ein oder in die Materie ein und lernen die Sachen auswendig. Also das habe ich über die ganze Zeit immer erlebt, dass die Fachleute oder die richtigen Fachleute sind die Besucher. Und ein Produkt ist ja nicht nur Technik. Also für mich ist ein Produkt nie Technik. Mhm. Du kannst mich fragen jetzt, wie viel Auflösung hat das und das und das. Ich weiß es im Zweifelsfall gar nicht mehr. Und deswegen war es für mich wichtig, die Anwendung dahinter zu sehen. Was ist eigentlich die Anwendung einer Kamera? Und ich habe zur Messe, habe ich einfach mal jemanden geschrieben, und zwar habe ich die Leute von Soul of Street angeschrieben. Mhm. Habt ihr Bock, mit uns was zusammen zu machen? Meine Idee war, auf der Messe Bilder zu zeigen. Bilder richtig mit der Kamera gemacht, nicht irgendwelche Hochglanzbilder, sondern was auf der Straße entstanden ist. Und daraus hat Soul of Street einen Fotowettbewerb gemacht. Mhm. Und die kamen dann nachher auf die Messe und haben auch sich selber dort präsentiert. Und da gab es das erste Mal so ein Community-Treffen auf der Messe. Und das war sehr schön, weil dadurch habe ich die ersten Leute aus der Community kennengelernt. Und diesen Gedanken, den wollte ich irgendwie auch nach Nürnberg weiterbringen. Und deswegen, ich habe in Nürnberg auf dem Stand keine Promotoren gehabt, keine typischen, sondern ich habe Anwender gehabt. Mhm. Ich habe die Bea da gehabt, Fräulein Artig, der Samuel war da, also Lentaro, ihr wart da. Und es war nicht, ich will nicht diese Technik runterpauken, sondern den Spaß an der Fotografie und letztendlich auch so ein bisschen den Community-Gedanken da zeigen. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, ihr seid das lokale, örtliche Kollektiv, dann ist das eigentlich euer Job, euch da auch zu zeigen und zu präsentieren. Und das war ein erster Anfang. Er war noch ein bisschen beherrscht von meiner Skepsis dem gegenüber. Aber wir haben ja schon gesprochen, den letzten Sonntag oder den Sonntag zur Messe, was man da eventuell besser machen kann. Ich glaube, dass nicht nur unbedarfte GR-Interessenten, sondern auch die Community beim nächsten Mal doch deutlich besser eingebunden wird.
Das ist ein ganz tolles Ziel. Das ist ja auch die Frage sozusagen, ja, wie geht das Ganze weiter und in welche Richtung bewegt sich das? Und wie du sagst, wir haben am Sonntag so ein bisschen philosophiert oder auch mal gesagt, was muss passieren, um so eine Messe auch dauerhaft und für die Zukunft interessanter zu machen? Also meiner Meinung nach eben weg von diesem ganz einfachen Messestand, sondern wie du genau sagst, ein Erlebnis draus zu machen. Also nicht nur ein Produkt zu präsentieren, ne, die Fakten, so sind die Zahlen und sonst was, sondern das greifbar zu machen, ein Erlebnis draus zu machen. Und gerade in der Street-Fotografie sehen wir es ja ganz oft, meine Lieblingsfrage, nicht? Was bedeutet dir die Fotografie, wofür machst du das? Viele, die einfach ja sagen, mir geht es gar nicht mal so um das Bild an sich, sondern um dieses Erlebnis, um das Rausgehen, ne? das mit der Kamera unterwegs sein, sich fokussieren und Sonstiges. Also gerade das zeigt ja zumindest in der Street-Fotografie und ich denke mal, in anderen Bereichen ist es relativ ähnlich, Darum geht es, das Erlebnis. Und das ist auch was anderes mit einer Kamera als jetzt mit dem Smartphone. Das ist kein Erlebnis, ne, sondern das ist halt ein Bild machen. Ja. Und da freue ich mich drauf, wenn wir dort sehen, was dann nächstes Jahr, Termin steht, im Oktober wieder erleben können.
Und wenn ich das noch so sagen darf dazu, das ist so ein bisschen, das ist meine Mission an der ganzen Geschichte. Ich habe die Street-Fotografie, oder sagen wir es mal so, es gibt in der Fotografie gibt es ja verschiedene Interessenverbände. Es gibt die Naturfotografen, die auch ihren eigenen Verband haben. Die haben ihren eigenen Verband. Ich bin dem Marco Larousse unendlich dankbar, der treibend war, als er die Streetfotografie nach Hamburg gebracht hat. Mit einem Wochenende, das hat er zusammen mit dem mit Siegfried und Martin gemacht. Und die haben da was ganz, ganz Tolles gemacht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, waren es 400 Leute, die da in Hamburg waren, zu diesem Treffen. Aber auf jeden Fall, da sind Kontakte entstanden. Und wir haben heute, es gibt Apps, um Kontakte zu anderen Menschen aufzubauen. Wir haben die Fotografie als Basis. Und wenn es uns alten Säcken gelingt, diese Freude auch an neue junge Menschen zu übertragen. Wir hatten da die Emma auf dem Stand bei uns. Die ist 23, 24. Und das junge Mädchen, das hat so viel Spaß am Fotografieren. Und ich habe gesagt, Mensch, hier Emma, deine Kamera hat ja schon ziemlich was auf dem Buckel. Wird es nicht mal Zeit für eine neue GR4? Und sie sagt, nee, die alte, das ist mein Kamerad. Wir waren zusammen auf dem Jakobsweg und die Kamera war ihr Begleiter. Die haben zusammen Sachen erlebt. Und ich denke mal, dass wir gerade so an einer Schwelle sind, wo dieses Smartphone nicht mehr ganz so wichtig ist. Dass wir eine Generation haben, für die ist das normal, wie einen Löffel zu bedienen, wie eine Gabel, wie Besteck zu bedienen, für die ist das keine Herausforderung mehr. Aber diese Fotografie kann etwas Verbindendes sein. Und gerade also hier in Hamburg, wir haben, ich glaube, wir sind die Welthauptstadt der Singles. Alle Menschen sind einsam in dieser großen Stadt und organisieren sich über gemeinsame Hunde ausführen. Es gibt jetzt, habe ich gesehen, dieses Hunde ausführen ohne Hund. zum Beispiel, also das ist die Steigerung von diesem Steckenpferd.
Genau.
Ich bin gespannt, was es noch alles gibt. Und da kommen wir eben halt mit unserer Fotografie und begeistern auf einmal Leute, so wie wir es damals waren. Und die analoge Fotografie geht wieder hoch. Und wenn uns das am Ende, wenn wir dann sagen können, komm, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, finde ich das toll.
Absolut. Und ich finde, wo du es gerade gesagt hast, die jungen Leute wieder dafür zu begeistern, die lassen sich begeistern, aber interessanterweise für dann oder großer Teil analoge Fotografie. Und vielleicht ist, mir war das jetzt auch noch nicht bewusst, aber weil du es auch gerade gesagt hast, ist das vielleicht ein bisschen der Grund dafür. Das Handy, weißt du, aus dem FF, wie das zu bedienen geht, aber so eine analoge Fotografie ist eine Herausforderung. Und vielleicht ist das auch ein wenig der Teil oder trägt das dazu bei, dass das auf einmal die analoge Fotografie seit einigen Jahren wieder so angesagt ist, ne?
Also ich merke, dass Ricoh Imaging hat ja jetzt auch eine Pentax 17 rausgebracht. Das ist die erste neue Analogkamera seit 25 Jahren. Hat damit wieder etwas in Gange gebracht. Rollei kam mit einer analogen Kamera raus. Es gibt eine Yashica, es gibt verschiedene Analogkameras. Und wir haben in verschiedenen Städten, Chrom ist es in Hamburg, wir haben in Berlin, haben wir Klick und so, die das haben. Ja, und es gibt in diesen, und dann sind es doch eher die Ballungszentren, wo das stattfindet, weil dort gibt es auch wieder Labors. Ich habe zu Chrom in Hamburg einen guten Kontakt und ich gehe da in den Keller und da arbeiten 3-4 Leute im Labor, entwickeln die Filme, entwickeln Farbe, entwickeln Schwarz-Weiß, printen Bilder. Da ist wieder wieder was am Kommen. Es gibt erste Fotografen, es gibt Serien, Werbeserien, die werden komplett in Schwarz, komplett in Analog wiedererstellt. Und dann, wir
auch
haben
Filme,
tausend mit.
Auch, es gibt auch Filme, ja, die mittlerweile Filme, wieder auf Analog Film gedreht werden, um einfach diesen Look wieder und das Erlebnis zu haben,
Und wenn ich jetzt an die eingefahrenen Photoshop-Benutzer denke, dann sagen die auch, ach, kann ich doch alles über Photoshop machen. Mhm. Natürlich kann ich alles irgendwie machen. Ich kann irgendwie, kann ich in so ein Chemielabor gehen und kann jeden Geschmack reproduzieren. Mhm. Natürlich kann ich das. Aber was geht denn über einen richtig guten gemachten Käse? Oder was geht über eine richtig gut gemachte Kaffee? Also ich kann alles reproduzieren. Aber warum reproduzieren, wenn ich es doch auch im Live und echt haben kann? Und da sind junge Leute, die wollen wieder, was ich sagte, die haben wieder die gleichen Idee oder die gleichen Forscherdrang wie wir damals. So, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in der Dunkelkammer, da haben wir einfach Blätter auf Papier, auf Fotopapier gelegt und dann kurz belichtet und dann entstanden Fotogramme. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen in der Wanne rumgepütschert und dann kam auf einmal aus dem Nichts kam da so ein Bild und das ist vielleicht auch die Faszination, die mich seitdem gefangen hat, dieses Zusammenspiel Chemie, Physik und so weiter und so fort, und das macht es sehr, sehr spannend. Und da kommen jetzt wieder junge Leute, und das ist das eine, und die definieren sich aber über diese analoge Fotografie, finden sich in Gruppen zusammen und treffen sich regelmäßig, haben ein Thema, worüber sie sprechen können. Mhm. Und das bringt dann eben halt auch ganz, ganz viele junge Leute zusammen, die dann reden und tun und machen, ne?
Mhm. Absolut. Würdest du, oder ich meine, das ist ja, haben es eben schon so gesagt, es ist auf jeden Fall auch ein Wandel, eine Veränderung der Rolle der Fotografie in der Gesellschaft, ne? Jetzt mit der ganzen Smartphone-Kultur. Wie hat sich die verändert in den 50 Jahren? Also wie wird die Fotografie heute wahrgenommen im Vergleich zu anderen? Welchen Stellenwert hat das? Wofür ist die Fotografie eigentlich heutzutage im Vergleich zu früher?
Ja, wir hatten ja im Vorwege besprochen, was können wir so Themen anreißen? Und dieses Thema, das ist ja ein Thema, was alleine Folgen füllen könnte.
Und total spannendes.
Und ich bezeichne mich ja gerne auch so hier und da auf meiner Webseite als Fotosoph. Philosophiere gerne über die Fotografie. Nicht alles, was ich sage, ist richtig und nicht alles, was ich sage, ist gut. Es sind meine Meinungen, die ich dafür habe. Wir in unserer Generation, ich sagte, ich bin also Baujahr 60, in dieser Zeit war der Fotoapparat, es gibt mehrere Ansätze natürlich, es gibt die Berufsfotografie, wo die Fotografie immer besser für den Fotografen geeignet war. Nehmen wir Vivian Meyer, die angefangen hat mit einer Boxfotografie, die nachher auch mit einer 35mm Kamera zu Ende gegangen sind. Aber diese 35mm Kamera in Form von Agfa, Silette und was es da alles gab, war auf einmal in den Schränken unserer Eltern zu Hause. Die hatten dann, und das war viel Geld, was die Kameras zum Teil kosteten. Die Bildabzüge waren, wenn man das so überlegt, habe ich für meine ersten Bilder um und bei 1,50 Mark bezahlt. hat sich nicht viel geändert, aber
Wir
sind wieder da, ja. Damals war der Stellenwert also sehr, sehr, sehr hoch. Jeder konnte fotografieren. Die Fernseher waren in den Haushalten und der Fotoapparat, man konnte es nach außen tragen. Ich habe diese Entwicklung ja mitgemacht, dann kam irgendwann, wurde es, die Boxkameras kamen, es wurden einfacher. Es gab erste Pocketkamera mit den kleinen Magazinen, hätte ich fast gesagt.
Ja, mit diesen kleinen Kassetten, ja.
Mit den Kassetten, genau. Die Fotografie wurde immer einfacher. Eine Pocketkamera, meine erste Pocketkamera habe ich mir damals gewünscht. Das war eine Agfa im Geschenkset mit Film und mit einer Stahlkette. Das hat 100 Mark gekostet. Also irgendwann konnte sich das jeder leisten. Und so mancher Schüler hat sich dann zur Konfirmation, zu Weihnachten eine Spiegelreflexkamera gewünscht. das absolute Spitzenmodell damals, als ich dann anfing zu verkaufen, das war die Canon A1, 998 Mark mit einem 1,850 mm Objektiv. Wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit und wir haben in der Vorweihnachtszeit Hunderte davon verkauft. Und das, also die Fotografie hat sich dann weiterentwickelt und wurde immer feiner. Es hieß dann, kam damals auf, na, wir brauchen jetzt ja nur noch die Motivklingel, weil die sind so weit ausentwickelt. Und dann kam die Autofokus-Fotografie auf einmal ran. Und mit dieser Autofokus-Fotografie wurde die Kamera das erste Mal so ein bisschen, es wurde einfacher und für viele uninteressanter. Es war keine große Herausforderung mehr. Das war dann auch die Zeit, wo auf einmal die ganzen Kompaktkameras anstiegen. Und dann würde ich sagen, gab es den nächsten, wir gingen dann wieder so langsam runter und dann gab es den nächsten Anstieg ganz klar mit den Digitalkameras.
Ja.
Das hat uns ganz klar nach oben katapultiert. Es ist falsch und meine Chefs werden mich lügen strafen und sagen, das darf ich gar nicht sagen, aber ich sage auch, die Industrie hat aus goldenen Bechern getrunken und was natürlich nicht der Fall ist, weil bei den meisten verkauften Kameras, das waren damals die Kompaktkameras, da war eine Marge von 2-3 Euro. Da ist kein Fotohändler von reich geworden. Aber es wurde dann mit der Digitaltechnik wurde es auch und dann, das will ich noch dazu sagen, weil das ist immer so eine meiner Thesen. Viele Leute haben sich dann entwickelt und haben gesagt, ich will meinen Status zeigen, indem ich zeige, was ich mir kaufen kann. Und das hat sich dann sehr schnell durch ein großes Gehäuse, das hat sich durch ein großes Objektiv gezeigt und dann gab es einen Booster, den man untergesetzt hat. Und wenn man dann, ich habe das damals gesehen in Hamburg, die Leute, die kamen von den Schiffen, von ihrer Kreuzfahrt, mit ihren kurzen Bermuda-Shorts, Sandalen und diese typischen hautfarbenen Socken und hatten dann eine Kamera für 7.000, 8.000 Euro dann um Hals. Haben aber ja, was willst du in Hamburg damit fotografieren? Das ist ein Profigerät für Sportfotografie. Und das waren natürlich dann die Ersten, die gesagt haben, was soll ich mit dem ganzen Kram? Ein Handy macht das ja auch. Die Handys, Smartphones konnten das denn damals eben halt alles. Und das hat dann wieder den Charme von der Fotografie weggenommen. Wir hatten also Wellen und haben immer wieder die Novitäten, die Neuheiten mitgenommen das flachte dann doch wieder ab. Und jetzt kommt eben halt, Smartphone ist in jedermann Haushalt vorhanden. Das ist für uns ein ganz normales Tool. Und jetzt kommt wieder eine Herausforderung. Die Leute sehen die Herausforderung, die wollen es nicht kompliziert. Und das haben wir auch mit der 17 gemerkt. So eine Pentax 17 kostet 500 Euro. Und dafür kriegt man eben schon mal 2-3 gebrauchte, gute Spiegelreflexkameras. Wie damals eine AE1 von Canon, wie von Pentax. Pentax, das höre ich immer wieder bei dir, wenn du fragst, wie bist du zur Fotografie gekommen? Natürlich war es eine ME, eine MX. Also wenn du diese Frage stellst, letztens war es gerade Ralf, den du gefragt hattest, habe ich gesagt, aha, guck mal, der ist auch über eine Pentax dazu gekommen.
Genau.
Und diese ganzen Geräte sind noch da. Und dann braucht man nicht unbedingt eine neue Kamera für 500 Euro. Das ist dann Schwierigkeit, sowas am Markt zu verkaufen. Ne?
Ja, das ist jetzt so, was du auch mal so ein bisschen skizziert hast, diese Entwicklung der Kamera. Und mich hat bei dieser Frage, als wir uns im Vorhinein so ein bisschen ausgetauscht haben, auch total interessiert, welchen Stellenwert hat diese Fotografie? Also wo kommen wir her? Ne? Also da war so mein Gedanke, klar, früher waren die Kameras auch wesentlich größer, also gar nicht für jedermann. Ja? Die waren nicht mobil, das waren stationäre. Man hat in der Regel die Fotografen, die sowas hatten den Auftrag, irgendwo Leute, die sich das leisten können, zu fotografieren, Gruppen, Familienfotos zu besonderen Anlässen oder sowas zu machen. Ja? Das heißt, dieses Fotografie-Thema kommt immer aus so einem Status auch raus, ne? zu dokumentieren, zu Erinnerungen festzuhalten. Das hat sich dann eben später so in die Richtung natürlich die ganze Pressedokumentation entwickelt. Es gab die ganzen Fotoreporter. Damals war noch Geld bei den Zeitungen, Verlage, dass eben zu dem Reporter auch noch ein Fotoreporter mitgegangen ist und so eine ganze Strecke gemacht hat. Das sind die tollen Sachen, die wir heute alle noch bedauern und kennen, dass es das nicht mehr in dieser Art gibt, aber ein Robert Frank oder sonst was, die kommen aus dieser Zeit, wo sie Aufträge bekommen haben, irgendwo hingeschickt haben, dokumentieren mal einen Streifzug durch Amerika oder sonst was, ja. Also das heißt, da ist es dann mit kleiner worden, auch wieder etwas sichtbar zu machen, etwas festzuhalten. Und wenn wir das jetzt dann heute schauen, was bedeutet heute? Was wird fotografiert? Heute wird mit dem Handy, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber einfach irgendwie alles fotografiert. Natürlich auch mal schnell der Schnappschuss mit dem Selfie, die Familie, die Gruppen, irgendein Ereignis. Auf jedem Konzert, auf dem man ist, sieht man nur noch ein Lichtermeer an Handys, was hochgehalten wird. Also das ist eine ganz, ganz andere Entwicklung. Aber im Endeffekt geht es immer natürlich irgendwie um dieses Festhalten des Momentes. Und das ist mir dann gekommen, als ihr die GR4 vorgestellt habt.
Entschuldigung, ja? Ich möchte da nochmal eben einhaken, weil dann können wir auch an diesem Stellenwert einen Haken vielleicht dran machen. Das, was du eben aufgezeigt hast, ist natürlich ganz richtig, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Stellenwert. Und zwar in den Familien. Es galt ja, früher ist es fotografiert, dann ist es auch passiert. Etwas, was nicht fotografiert wurde, ist nicht passiert. Es gab keinen Beleg dafür.
Kein Beleg, ja.
Bei euch zu Hause, bei uns zu Hause, wir haben volle Alben mit Bildern von Sachen, die passiert sind. Die Urlaube sind passiert, die wurden dokumentiert. Das war sehr, sehr wichtig. Und ich sinniere immer wieder mit Freunden, ich bin ja Sammler. Die jüngere Generation, es sind keine Sammler mehr. Die sammeln diese Bilder nicht mehr. Für uns, wir schlagen ja doch mal ab und zu dieses Album auf und sagen, guck mal, Tochter, da warst du 2-3 Jahre alt. Heute hast du selber ein Kind, was 2-3 Jahre alt ist. Mhm. Du hast dich das gezeigt. Heute die Fotografie, du hast das eben gesagt. Für mich ist es eine Beliebigkeit, die eingekehrt ist. Früher, ich meine, Film kostete Geld, Abzüge kosteten Geld. Wenn du aus dem Urlaub zurückgekommen bist, ich habe nachher schon auf Dia fotografiert, weil Filme zu teuer waren. Mhm. Und dann konnte ich anders selektieren. Aber wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, das ist nicht selten, sind das nochmal damals 100 Euro gewesen, 150 Euro für Bilder.
Mhm. Stimmt, ja.
Und jedes dieser Bilder hatte einen Wert. Und heute haben Bilder einfach so ganz, ganz oft keinen Wert mehr. Ist meine Empfindung. Und dann komme ich dazu, es wird ja alles fotografiert. Und die Leute, was heißt die Leute, aber diejenigen, die mit den Smartphones fotografieren, verlassen sich darauf, dass es schon irgendeine Cloud gibt, wo ihre Bilder dauerhaft vorhanden sein werden. Und wie oft lese ich, dass irgendjemand sein Smartphone verloren hat und bittere Tränen weint, weil jetzt die ganzen Erinnerungen weg sind. Es wurde noch nie so viel fotografiert wie heute, aber Bilder waren auch noch nie so beliebig wie heute. Und ich würde, für mich wär's ganz grausam, wenn meine die paar Erinnerungen, die ich noch an meine Kindheit habe, so überhaupt ausgelöscht werden. Aber heute heißt es, ja, dann mache ich eben morgen neue Bilder. Mhm. Das ist das eine. Und dann ist auch Schluss. für uns, guck mal deine Alben durch. Mit Sicherheit hast du da Bilder aus der Schule, aus dem Kindergarten, wo dein Freund Thomas, wo Helmut, wo Bärbel, wo Birgit, alle mit drin sind. Und da könntest du sagen, guck mal, das war die, das war der. Heute darfst du das ja nicht, weil heute müssen ja alle Bilder geblurrt werden. Im Kindergarten darfst du keine Kindergartenaufnahmen mehr machen, ohne die Einverständniserklärung der Eltern. In Schulfesten darfst du es nicht mehr, weil irgendjemand nicht mehr... Auf Hochzeitsfeiern, ich kenne Bilder von Hochzeitsfeiern, da sind tatsächlich die Gesichter unkenntlich gemacht.
Oh Gott, ja.
Wie krank ist das geworden? ich weiß auch nicht den Grund dafür, was wirklich der Grund dafür sein sollte, aber die Fotografie ist eben halt, hat nicht mehr den Stellenwert, wie es damals war. Es ist beliebig, es ist eine Massenware, es ist eine Wegwerfware, vielfach. Und jetzt komme ich auch wieder zu uns und dann auch, kannst du auch gleich die GR4 weitermachen. Das sind ja Leute, die bewusst fotografieren, die bewusst ein Prozess machen und daraus mehr machen. Und von daher haben wir jetzt, und da sind nicht zuletzt auch die Streetfotografen dabei, die dokumentieren, die eine Reportage erstellen, die ja jetzt auch, Mensch, die machen viele Ausstellungen. Vielleicht ist es unsere Bubble, die wir sehen, aber was ist da an Ausstellungen von Streetfotografen unterwegs? Marco Lagus hat in Hamburg jetzt gerade wieder eine Aktion. Ihr hattet die Bildausstellung. Und von daher glaube ich, dass wie mit Kameras, mit einer, und dann nehme ich einfach, wie sie alle da sind, dann nehme ich eine Fujifilm und alle, wie sie da sind. Damit werden Erinnerungen geschaffen und wieder nachvollziehbar gemacht. Und wir mit unserer Streetfotografie, die sich gar nicht so sehr auf dieses DSGVO
konzentrieren,
uns gelingt es eben halt auch Menschen auf der Straße, wie sie heute sind, Punker, und die muss man abbilden.
Ein Abbild der Gesellschaft.
Wir sind die Abbildner der Gesellschaft. Wir zeigen im Grunde, das, was wir heute nicht fotografieren, kann morgen keiner wissen, wie es heute gewesen ist. Wir sind Geschichtenschreiber. Wir sind die Erzeuger von Geschichten. Und jetzt komme ich zu deiner GR4, Entschuldigung.
Das ist ein Plädoyer hier für die Fotografie, für die Street-Fotografie. Und ich merke, wie du brennst. Und das macht total Spaß. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch brauchen, was wir haben wollen. Ich gehe noch gar nicht mal jetzt auf die GR4. Da komme ich gleich dann noch mal drauf. Aber da noch mal drauf einzugehen, das ist genau das. Diese Beliebigkeit, jetzt gar nicht mal im negativen Sinne. Man macht natürlich, ich glaube, ich habe auf meinem Handy um die 35.000 Fotos oder sowas, also Bilder, ja. Und das ist genau das, was machst du damit? Du fotografierst alles, aber macht sich jemand mal Zeit, nimmt sich jemand mal die Zeit und die Mühe, da draußen ein Fotobuch zu machen? Du sagst das gerade in unserer Blase, wir nehmen das natürlich hier wesentlich intensiver wahr, als es vielleicht ein Außenstehender ist, aber es werden nicht nur Ausstellungen, es werden Fotobücher erstellt, ja. Und wenn es nur für dich selber ist und du sagst, okay, aber wenn es jemand interessiert, ihr könnt das auch kaufen, das ist ja alles auch gut. Klar sind das jetzt natürlich nicht diese klassischen Erinnerungen, die jetzt genau das, was du sagst, dieses früher hat man dieses Fotoalbum, du sagst, auf der Fotokina gab es Messen dazu, diese Fotobücher, Alben, sonst was, Gestaltung und sowas, ja, heute im digitalen Sinne, aber dieses Erinnern, ne, an diese Zeit von früher, ich habe es auch immer wieder, wenn man selber so an seine, es gibt von, ich weiß nicht, vielleicht bis man 10 ist, gibt es von uns selber relativ viele Bilder, weil das natürlich gemacht worden ist. Ne? Da hat man auch als Kind noch gar nicht so drauf reflektiert. Aber später, ne, wo man dann natürlich gar nicht mehr so zu Hause war, wo die Kamera war, wo man vielleicht auch irgendwie mit sich selber zu tun hatte, gibt es so ein Loch dazwischen, wo es einfach mal keine Bilder gibt. Ja? Das ist heute natürlich ganz anders, weil die Kinder oder die Jugendlichen das mit dem Handy dauernd dokumentieren, aber es ist eben irgendwo auf einem Gerät, in einer Cloud und keiner macht sich die Mühe. Ich schaue immer, dass ich so, das ist jetzt so langsam, kommen wir in diese Jahreszeit wieder rein, wo ich sage, ich suche mir, ich habe so diese Online-Anbieter mit so einer einfachen App, ja, wo ich dann alle Fotos nehme, die ich im Handy dieses Jahr habe und ein bisschen gucke, was ist davon schön, hau die in diese App rein, das wird nicht mal groß kuratiert oder sonst was, ja, sondern einfach nur und das einmal ausdrucken und dann gibt es das zu Weihnachten so für die Familie, ja, wo dann so einfach die Ereignisse ist. Man war auf Konzerten, auf Familienfeiern, auf sonstigen Sachen im Sommer, im Urlaub und so. Und dann wird das, hat man das zumindest, ich habe dann wirklich so jedes Jahr so ein Jahrbuch, wo so die Fotos vom Handy, da sind natürlich dann auch mal Fotos von der Kamera, die da aufs Handy übertragen worden sind, drauf. Aber ja, einfach dieses Festhalten. Und ich glaube, das ist, auch wenn wir selber jetzt immer in unserer Blase sagen, ja, dieses der Weg ist das Ziel, also das Unterwegssein, aber am Ende des Tages sind das ja dann auch die Bilder, die wir gar nicht auf Instagram sehen oder sowas, die wir von der Familie machen, diese Erinnerungsbilder. Ja. Nichtsdestotrotz da das Plädoyer dafür, auch diese genauso auszudrucken, sich an die Wand zu hängen, zu erhalten, anzuschauen regelmäßig und der Nachwelt übrig zu lassen.
Also ich möchte das wirklich nochmal ganz, ganz eindeutig sagen. Wir haben es in Hamburg, wir haben es auf allen Meet & Street erlebt, die Galerien, die wir hatten, wo wir ja selber auch davor standen und uns gefreut haben über die tollen Bilder, die da sind. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ein Bild gehört eigentlich ausgedruckt. Wir haben ja immer wieder das Thema soziale Medien und ich nutze natürlich auch Instagram. Aber für Instagram musst du sehr klar und deutlich fotografieren. Du hast keine Chance, irgendwie den kleinen Dackel im Hintergrund, der da einen Kopfstand macht, der würde dann nie auftreten, der aber das Bild bestimmend ist. Das ist also ganz, ganz wichtig, Bilder auszudrucken und ja, auch anderen zu zeigen. Und da ist es ganz wichtig, Jahrbücher zu machen. Bei uns eben halt, wir kennen die Leute, die machen Jahrbücher. Wir haben verschiedene Themen immer wieder übers Jahr. In Hamburg hatten wir jetzt gerade How Much is the Fish? Der Fischmarkt ist ein gutes Thema. Und ich denke auch, das macht unsere Fotografie auch aus. Ich weiß es von euch, dass ihr ja auch Themen setzt im Kollektiv, die es dann auch gilt abzuarbeiten. Im Grunde ist so ein Kollektiv ja nichts anderes als das, was früher ein Fotoclub war. Ne? Nur
würde ich jetzt beneiden, aber dabei nicke ich.
Natürlich, weil ein Fotoclub andere Mechanismen hat ganz klar. Aber trotzdem haben wir einige Sachen übernommen. Wir haben das übernommen, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns austauschen, dass wir auch ein Jahrestreffen ja zusammen machen, sind aber ganz weit weg von diesem organisierten Kram. Also bei uns ist alles viel freier sehr oft ja auch eine politische Meinung damit drin. Und wenn wir sagen, von der Straße für die Straße, dann ist das ganz klar auch eine Haltung, die wir haben, dass wir was zurückgeben. Von daher sind wir nicht dieser klassische Fotoclub, aber wir haben Themen und so weiter und so fort. Und da ist es eben halt auch wichtig für sich selber, das merke ich immer wieder und das höre ich auch immer bei dir in den anderen Folgen. Es gibt viele Fotografen, die haben Hänger, die wissen irgendwann nicht mehr, was soll ich eigentlich noch fotografieren. Ich habe ja jetzt schon tausendmal den roten Regenschirm auf der grünen Wiese fotografiert. Alle Eistüten meiner Umgebung sind abfotografiert, was soll ich noch machen? Und dann ist es vielleicht mal an der Zeit, den kleinen roten Pommesmann als Trigger zu benutzen und daraus was zu machen. Also dieses Buch als Ziel einer Serie, als Ziel des Gesamten zu nehmen, ist sehr, sehr, sehr wichtig und nimmt dem Ganzen eine Beliebigkeit, finde ich.
Das war genau eben auch mein Gedanke. Wir kommen gar nicht zu GR4, ist aber auch vollkommen okay. Das war genau mein Gedanke, den ich eben hatte, als du das gesagt hast, diese Beliebigkeit. Und ich glaube, die macht es dann auch wirklich so schwierig, weil du einfach so eine große Auswahl hast und dieses Bild vielleicht dir gar nicht so, das ist so ein so schnell gemachtes Bild oder sowas mit dem Handy, ja, dass dir das gar nichts bedeutet, ne? Wenn du mit der Kamera unterwegs bist. Ich glaube, jedes Bild, wenn ich das heute im Rückwirkend sehe, ich kann dir genau sagen, wie es entstanden ist. Weil es einfach auch für, also das Bild im besten Fall erzählt es eine Geschichte, aber es ist für mich eine Geschichte, ne? Ja. Und ich verbinde was damit und ich habe das auch schon mal erzählt, ich glaube auch immer dieses Thema Kunst, wenn es jetzt ums Verkaufen geht, es geht nicht um das Bild, es geht um die Geschichte, die du mit dem Bild auch erzählen kannst, ne? A, was das Bild aussagt und B, was du als Künstler natürlich erzählen kannst, wie das entstanden ist und das macht es ja spannend, wenn das natürlich unter dramatischen Situationen oder Umständen entstanden ist, ist es natürlich noch besser, ja, als wenn du das jetzt einfach nur irgendwo gemacht hast. Und wenn du dieses in der Galerie beim Verkaufen erzählen kannst und derjenige, der das kauft, hängt sich das zu Hause ans Sofa, bekommt Besuch und kann diese Geschichte erzählen, die der Fotograf erzählt hat, wie das Bild entstanden ist, damit ist doch den Tausender, den das Bild kostet, schon bezahlt, ne? So ungefähr. Ja. Ja. Und das und ist...
Das es gibt viele tolle Geschichten. Also ich habe, und dann sind wir dabei, einer unserer Grundthemen, Menschen fotografieren. Ich war in Hamburg mit Uwe aus dem Kollektiv in Hannover unterwegs. Ich glaube, er war das, der Leute angesprochen hat und sehr viel mit den Menschen gesprochen hat, die ich war das Uwe, war bei einem in Hamburg. Und da habe ich gedacht, Mann, der nimmt sich aber Zeit, während ich ja schon wieder weiter bin. Ich habe jetzt in Hamburg ist Volksfest, Dom. Und da waren zwei kleine Mädchen, die beide eine Zuckerwatte gegessen haben. Und das ist dann bei mir so ein Trigger. Zuckerwatte. Und ich wollte aber nicht so von weit, ich wollte schon ein bisschen dichter rangehen. Und dann habe ich den Vater gefragt. Mhm. Da ist so ein tolles Gespräch rausgekommen. Ich habe dann gesagt, soll ich dir die Bilder schicken? Sagt er, ich gebe dir meinen Instagram-Channel. Und dann habe ich gesehen, oh, da habe ich aber gleich einen Big Fish an der Hand. Der hatte zigtausend Follower. Der war Musiker, Gospel-Musiker, okay. und sowas. Und wir haben uns, und weil Gospel auch Religion und Austausch und hatte eine dunkle Hautfarbe, was das für mich auch interessant macht, denn irgendwo, weil das ist nicht gleich ich, sondern das ist was anderes. Und wir haben uns auf dem Dom, aber wir haben da wirklich, die beiden Mädels haben ihre Zuckerwatte gegessen und wir beide haben uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Und das ist dann so ein Erlebnis, wo ich sage, boah, ich hätte das Erlebnis nie gehabt, wäre ich nicht zum Fotografieren gegangen, diesen Menschen kennenzulernen und seine Position, seine Einstellung zu sehen und auch zu hören, es gibt ja andere, ich mit meiner Einstellung, ich bin ja so, ich habe ja so einen ganz kleinen Horizont nur und da ist es wichtig, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und das gibt mir eben diese Fotografie auch. Einfach mal, ist ja auch immer wieder so ein gern genommenes Thema bei uns in der Streetfotografie, Menschen ansprechen, Menschen nicht ansprechen, vorher ansprechen, hinterher ansprechen, und dann dieses zu überwinden, Menschen anzusprechen, wenn man sich dann überwunden hat, ist, also ich habe bis jetzt immer, wenn ich Leute angesprochen habe, habe ich immer nur Positives gehört. Die waren alle immer offen, nur wenn ich aus der Hüfte immer irgendwie mal was versucht habe, dann waren oft negative Sachen dabei, aber wenn man offen auf die Leute zugeht, hat sich immer was Positives dabei entwickelt. Und das ist auch so eine Facette der Fotografie, die ich sonst ja nie hätte.
Ja, ja. Du hast natürlich auch sofort einen Anknüpfungspunkt und ich möchte da gerne auch nochmal so ein bisschen mit dem größeren Blick auf die Aussage eben, auch wenn wir eigentlich nicht hier politisch sind, aber das ist genau das, wenn du dich einfach mal mit den Menschen beschäftigst, mit den Menschen redest, mal deren Hintergrund, deren Geschichte erfährst und einfach mal, wie du eben so schön gesagt hast, über diesen Tellerrand, ne, diese Klappen oder diese Begrenzung, die man hat, und das, glaube ich, gilt für die gesamte Gesellschaft, sich damit beschäftigt, dann sieht man auch viele Themen ganz anders und hat vielleicht gar nicht mehr diesen Drang, so populistischen Blödsinn in die Gegend zu rufen, wie wir es im Moment leider erleben. Aber das will ich damit auch nochmal kurz abhaken, sozusagen.
Ich will nicht sagen, dass wir die besseren Menschen sind, aber
nein.
Aber diese Aussage von der Straße für die Straße, mhm. wer dies so ein bisschen verinnerlicht hat für sich, der zeigt schon sehr viel mehr Respekt für alles, was ihn umgibt. Und wer es wirklich auch lebt, dieses von der Straße für die, ne? Mhm. Der ist nicht nur als ist ein Slogan, der da irgendwo steht, mhm. sondern der auch
genau,
das versteht, was dahinter ist, der hat schon einen guten Weg, denke ich.
Mhm. Unsere jetzt ausstehende Ausstellung vom Kollektiv, die dann jetzt kurze Eigenwerbung am 17. Dezember zur Vernissage beginnt in Nürnberg, ja, auf unserer Seite bzw. Instagram, wir bewerben es gerade schon, aber genau die hat diesen Titel, Beton und Begegnungen. Es geht eben drum, in der Stadt, die natürlich von Menschen erbaut und erschaffen ist, aber die Menschen, die da drin leben, die dort ihren Alltag gestalten, in vielfältiger Weise, ja, zur Arbeit zu gehen, einzukaufen, sich zu vergnügen in Restaurants oder sonst was. Es gibt immer Begegnungen, kurze Blicke, es gibt genau diese Gespräche und alles muss zugelassen werden. Also auch das, der eine Streetfotograf sagt eben, ich suche den Kontakt, vielleicht danach, nach dem Foto, oder ich frage sogar vorher, ob ich ein Foto machen kann. Der andere, der einfach nur das festhält, was gerade passiert. Also alle Arten dieser Begegnungen sind ja legitim und erlaubt. Und ich finde, genau das macht das eben so spannend, ne? Und je tiefer du natürlich in die Begegnung eingehst, was du gerade gesagt hast, die Leute anzusprechen, die macht es natürlich intensiver, weil du natürlich nicht nur einen Menschen siehst oder eine tolle Situation hast, sondern du erfährst auf einmal eine Geschichte über jemanden. Ja. Mhm. Auch nur über ganz kurz manchmal, aber die macht es natürlich dann noch, wie gesagt, intensiver, ja, das Ganze wahrzunehmen.
Ja, nein, also, und das ist eben halt ein ganz, ganz großer Vorteil dieser Street-Fotografie, dieses Beschäftigen mit einem Thema, und dann ist es auch für mich, dann wird es dann doch irgendwie auch politisch. Weiß nicht, ob das Missstände aufzudecken oder Gegensätzlichkeiten zu zeigen. Wenn ich in Hamburg sehe, die große Hamburger Bank, die Hamburger Sparkasse, macht Werbung, beziehen sie jetzt ihr Eigenheim, und darunter sitzt jemand, bittet um Geld für was zu essen, und hat sein ganzes Hab und Gut in zwei, drei Tüten bei sich. Dann denke ich, ist das ein Bild, was man machen darf? Das ist nicht, um irgendjemanden bloßzustellen, also um den Menschen, der da jetzt sitzt, bloßzustellen, sondern das ist einfach möglicherweise auch unsere Gesellschaft bloßzustellen. Es gibt verschiedene Ansätze, aber dass wir auf der einen Seite eine reiche Bank haben, die sagt, hier komm, kauf dein Eigenheim, wir unterstützen dich dabei, wo wir aber ganz viele Menschen in Hamburg haben, die nicht mal, wir haben jetzt in Hamburg -3-4 Grad gerade in den Tagen, die möglicherweise morgens nicht aufwachen, weil sie nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Und das ist dann auch schon, finde ich, nicht das Bloßstellen der Person, aber das sind die Aufnahmen der gegenwärtigen Zustände. Und wir waren, dann bin ich wieder in Nürnberg, wir haben da das Messegelände ist nicht malerisch gelegen, also wir sind weit weg von der Nürnberger Innenstadt, aber wir haben doch da Sachen aufgezeigt, wo ich dann denke, dass das auch euer Thema so ein bisschen ist. So, Mensch, wie bewegst du dich in diesem Beton, in diesem unfreundlichen Beton? Ich habe jetzt gerade das ist auch nicht neu, ist uralt, aber ich habe jetzt gerade eine Spielplatzserie gestartet. Ich fotografiere Spielplätze, die sich oft nur aus einem dieser Federtiere und einer Schaukel zusammensetzen, wobei die Schaukel dann kaputt gebissen ist, weil Hunde daran trainiert wurden. Das ist dann der Spielplatz, und das sind ja eben halt doch die Zustände, und irgendwer muss die doch mal fotografieren, und dann sind wir auch politisch und sagen, hier komm, das sind Zustände, die sind überdenkenswert, ob das so sein muss.
Ja, absolut.
So den Finger in die Wunde legen. Das genau. Dafür haben wir unsere Kamera, da können wir unsere Kamera nutzen, und das ist eben nicht nur immer Sonnenuntergang im Hamburger Hafen.
genau. Das, was auf Instagram gut funktioniert, und dann ist da auch wieder das genau auch vielleicht mal als Serie zu zeigen, ja, also in einer Ausstellung oder einem Bildband, um einfach mal zu zeigen, so ist eine Situation, ne, ohne das jetzt zu bewerten, aber einfach die Leute merken noch selber, was da los ist, ne? Und du hast das gerade so schön gesagt, und ich habe es im Blog bei auch geschrieben, die Strecke, die Herausforderung, die du uns natürlich hier gegeben hast für die Messe, einen Walk zu organisieren, und wir als Streetfotografen im Nürnberger Norden, der jetzt nicht unbedingt als Streetfotografie-Hotspot gilt in der Szene, ja, aber das war auch wieder eine ganz tolle Erfahrung. Insofern, wir haben den Marc, der bei uns aus dem nördlichen Nürnberg kommt, also groß geworden ist, der die Ecke ganz gut kennt, und gesagt hat, ich schaue mir das mal an, ich gucke mal, wo wir gehen. Wir haben ja auch so eine zeitliche Begrenzung gehabt, das war ja klar Ziel. Wir wollen an der Messe loslaufen und auch da wieder hinkommen, und das innerhalb von, sagen wir mal, 1,5-2 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, uns auf Scooter zu stellen, irgendwo in eine Bahn, weil dann hättest du Bahnticket für die Leute besorgen müssen oder sonstiges. Also es sollte so einfach wie möglich. Und wir haben eine kleine Strecke gewählt, wovon wir von der Messe losgelaufen sind und dann wirklich dort Die nähere Umgebung ist tatsächlich durch größere Wohnbebauungen im 10, 17-stöckigen Geschossbau geprägt. Ja. Es ist in Deutschland auch mittlerweile so, dass sowas natürlich meistens auch so ein bisschen wie so eine Ghettobildung ist, weil du natürlich ein gewisses Klientel an Menschen hast, die dort wohnen, die sich das nur in Anführungsstrichen leisten können, und die sich mehr leisten können, die ziehen natürlich weg. Das ist ja so ein bisschen städteplanerisches Problem, aber da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Und wir sind also dort langgelaufen, haben hier schon architektonisch ganz tolle Bilder rausbekommen. Aber das Highlight war dann wirklich, wir sind an einen kleinen Platz geraten, der wahrscheinlich früher mal im Rahmen des städtebaulichen Programms wie so ein bisschen Einkaufszentrum sein sollte, damit die Menschen, die dort wohnen, für den täglichen Bedarf sich dort entsprechend einrichten können, der aber heute natürlich bei weitem nicht mehr das ist, was es ist, aber es ist eine Community dort entstanden, die, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich erzähle ich es jetzt nicht so richtig, aber ich denke mal aus dem Russischen irgendwo kommt, ukrainischen Ursprung oder sonstiges, also eine Community. Dementsprechend sind diese Läden auch da wirklich mit kyrillischen Schriftzeichen. Du kannst die Sachen dort kaufen, die wahrscheinlich dann dort in dieser Kultur wichtig sind. Und das hatte so einen ganz eigenen morbiden Charme. Ja. Und das war natürlich für die Street-Fotografie eigentlich für unser Thema, wobei wir ja auch klar gesagt haben, es geht hierbei nicht um die Street-Fotografie, sondern insgesamt um das Thema Fotografie, Snapshot rauszugehen oder sowas. Aber das war natürlich ein wirkliches Highlight. Ja. Und das war für uns eine tolle Erfahrung, das mal zu machen, und hat wieder mal mehr gezeigt, auch mal aus dieser Komfortzone rauszukommen, mal zu sagen, ich gehe nicht in die Innenstadt, wo du safe bist, ja, wo du also auch thematisch safe bist, ja, sondern wirklich mal in eine Ecke zu gehen, die du sonst vorher noch nie dir angeschaut hast, um mal Bilder zu machen. Ne? Also da auch Marc, vielen Dank nochmal, dass du so eine tolle Route rausgesucht hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, es waren alle begeistert davon. Ja.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal auf das Thema, wir sprechen immer wieder über Streetfotografie. Meine Bekannten, mit denen ich unterwegs bin, du mit deiner Streetfotografie. Der gleiche, der das sagt, der fährt mit einem Kreuzfahrtschiff nach Norwegen, nach Island oder wo auch immer hin. In der Hafenstadt, wo er sich befindet, fotografiert er wie selbstverständlich die Fischer in ihren Fischerbooten. Fotografiert dort wie selbstverständlich Menschen in ihrem natürlichen Habitat. Letztendlich ist Streetfotografie nichts anderes als Dokumentarfotografie. Für ihn oder für uns ist es, wir kennen dieses Habitat, in dem wir uns bewegen, aber für jeden anderen ist es eben halt touristische Aufnahmen. Die kommen, wenn wir nach New York kommen, wenn wir nach London kommen, dann ist diese Streetfotografie ja nicht mehr Streetfotografie, sondern es ist Reisefotografie auf einmal, Reisedokumentation. Und deswegen, wir nennen uns Streetfotografen, und wir hatten in verschiedenen Beiträgen, fragst du immer wieder, was verstehst du unter Streetfotografie und was ist deine Art von Streetfotografie? Wir sind Dokumentaristen. Wir dokumentieren den gegenwärtigen Zustand und halten ihn fest für die Nachwelt, die geprägt ist durch Menschlichkeit im öffentlichen Raum oder irgendwie sowas. Und da ist es dann eben halt auch der Holzhacker im Wald, der für mich dazugehört zum Beispiel. Und das ist, wenn jetzt jemand von außerhalb da hinkommt, also der Marc kommt aus der Gegend da, wo wir waren, und für jemand anders ist es denn doch schon, wenn du jetzt sagst, diese kyrillischen Buchstaben, die findest du mitten in Nürnberg, jetzt musst du nur den Link herstellen, dass du die kyrillischen Buchstaben nicht irgendwo weit ab hast, sondern in Nürnberg hast. Und am besten lässt sich das ja herstellen, wenn da jemand in Lederhosen längs gehen würde. Also irgendwie so ein ganz einfaches Klischee. Und, genau. Aber da ist doch dann, das ist auch dann ja die Herausforderung, und auch das ist ja immer wieder Thema von dein Podcast. Wie bist du Fischer, Angler, Jäger oder was auch immer, dann einfach das auf dem Schirm zu haben, Moment, ist ein Laden, der eigentlich durch die Menschen, die hier leben, geprägt ist, so geprägt ist, aber ja eigentlich nicht hierhin gehört. Und aus diesem Wissen denn was zu machen. Und von daher ist ja diese Streetfotografie dann auch was Spannendes, was etwas, wo man den Kopf ein bisschen einschalten muss, daraus ein Bild zu kreieren und nicht einfach dieses ganz platte, ich sagte, Frau mit Regenschirm oder was auch immer, sondern da ein bisschen mehr draus zu machen. Mhm.
Genau, dieses bisschen mehr rauszumachen, da bin ich bei dir. Also ja, man kann natürlich das so sehen, dass man sagt, Streetfotografie ist Dokumentation. Aber ich würde schon sagen, dass es nochmal ein bisschen weitergeht, weil es wird nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, der Ist-Zustand dokumentiert, sondern es wird immer versucht, so ein bisschen die Gegensätze zu finden oder diese Spannungsfelder zu finden. Das ist ja das, was es auch interessant macht. Und das ist das auch, was natürlich uns alle so ein bisschen nervt, weil einfach diese Beliebigkeit einfach dahin geht, dass teilweise einfach nur draufgehalten wird, in Anführungsstrichen sinnlos, ne? Ohne sich dabei Gedanken zu machen, habe ich denn hier einen Kontrast, habe ich hier eine Gegensätzlichkeit, die ich darstellen will, um vielleicht dann auch wieder irgendwas zu dokumentieren, aber mehr als nur zu zeigen, sondern so einen Kontext im Bild zu haben.
Und da mache ich mich jetzt vielleicht bei vielen Fotografen und Zuhörern auch unbeliebt, aber es muss ein bisschen mehr Bild sein als nur der Hell-Dunkel-Kontrast, hier Sonnenschein, da Dunkelheit. Nur die Tatsache, dass jemand über einen Zebrastreifen geht, ist noch kein Foto. Da fehlt noch, es muss noch eine Dimension rein. Und Streetfotografie ist dann ja doch nicht so einfach, sondern ich bin ja bei weitem weit weg ein guter Streetfotograf zu sein, weil ich eben halt weiß, wie andere da rangehen. Und wenn ich sehe, wir hatten Nina neulich bei dir im Podcast, die ich ja bewundere, dass was für eine Arbeit die in so ein Bild reinsteckt. Ich bin dann eher der hier, das en passant im Zweifelsfall noch mal 5 Minuten wartet, weil ja noch die dritte Zutat zu dem Bild fehlt. Aber und das ist dann der Unterschied zwischen beliebiger, so wie ich es mache, der irgendwo fischt und hofft, irgendwo denn da noch mit einem großen Schleppnetz fischt, irgendwo doch was abzufischen. Oder eben halt denn den Angler, der nur auf dieses eine Bild, der nur dieses eine Bild konzentriert. Und wie gesagt, es ist Streetfotografie ist dann doch ein bisschen mehr als, was ich sagte, nur hell-dunkel Kontraste oder Menschen aus dem Schatten in die Sonne gehen oder wie auch immer. Es ist schön, es übt ungemein, aber es sollte dann doch nur so der Anfang sein von dem, was denn dahinter kommt.
Ich bin da voll bei dir und ich denke, da treten wir keinem zu nah, weil das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden und sehen. Aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, zeigt eigentlich auch wieder eins ganz gut, nämlich die Treffsicherheit. Beispiel Nina, die komponiert das Bild oder hat ein Bild im Kopf und stellt sich an eine Stelle und sagt, so möchte ich das aufnehmen. Und wenn ich jetzt hier 3 Tage warte, ne, irgendwann passiert das so. Das Licht passt, es kommt jemand, was weiß ich, alles Mögliche. Ja? So, das heißt, sie macht dann wahrscheinlich auch dieses eine Bild und dann hat sie das. Im Vergleich, da sehe ich dich genauso wie mich. Wir rennen ein bisschen rum und machen die Fotos mal aus der Hüfte und gucken schnell, ja. Und haben dann natürlich nach 3 Tagen wahrscheinlich auch 1 oder 2 gute Bilder, die uns dann gefallen, die wir halt vorher nicht geplant haben. Das finde ich eigentlich eher das Spannendere auch, zu sagen, ich gehe morgens los und weiß noch gar nicht, was ich heute für ein Bild mit nach Hause bringe. Ja, und andere haben das Bild im Kopf und gehen damit auch nach Hause. Aber der Unterschied ist jetzt, glaube ich, und da muss sich jeder nochmal fragen, muss ich jetzt auf diesem Weg, den wir beide gehen, 3 Tage unterwegs zu sein, um 1, 2 Bilder zu finden, muss ich auf diesem Weg jedes Bild, was ich bis dahin gemacht habe, auch zeigen?
Genau.
Ne? So, ja. Wenn ich mir nämlich das erspare, dann ist zielgerichtet am Ende das Gleiche, ob du dir vorher ein genaues Bild darüber machst, welches Bild du machen möchtest oder ob du keins hast, aber nach 3 Tagen, jeder hat ein gutes Bild und das zeigt er und nicht der Weg dahin. Und ich glaube, das können wir, damit können wir die Qualität und diese Beliebigkeit, insbesondere natürlich auf Social Media, im Internet verbessern, wenn man sich da einfach mal sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Bild, was nett ist, aber das muss ich jetzt nicht zeigen. Ich zeige das, was wirklich am Ende das Beste von diesem Ergebnis ist.
Ich mache jetzt immer einen nächsten Schritt weiter. Entschuldigung. Für mich ist dieses, ich nehme jetzt mal dieses Social Media und da ist ja nun mal dieses Instagram, ne?
Ja, das Instagram.
dieses Instagram. Ich sehe diese Social Medias, sehe ich immer irgendwie wie Plakatwände, wie Litfaßsäulen an. Ich weiß nicht, wer das sagte, aber das ist eine Fotografin, die sagt, nee, ich zeige zwar Bilder auf Instagram, aber die wirklich guten, die bewahre ich mir auf. Und du sagst, nicht jedes Bild auf dem Weg dahin muss gezeigt werden, aber es gibt ja doch so Bilder, über die man diskutieren kann. Und die tue ich dann schon mal auf Instagram. Aber wo ich mir sage, nee, das Bild ist mir einfach zu schade dafür. Mhm. Das tue ich dann nicht auf Instagram. Ich versuche die Leute über Instagram auf meine Webseite zu bekommen, wo ich dann sehr viel selektiver, für mich ist meine Webseite meine Ausstellungsseite, wo ich dann sage, ja, die Bilder sind dann auch ausgearbeitet, ja, da habe ich dann auch darauf geachtet, dass wirklich keine Störelemente drin sind und so weiter und so fort. Also den Ausschnitt ein bisschen bearbeitet habe, während ich Instagram relativ kritiklos, Rahmen drum, etwas verkleinert rein in Instagram, hier guckt, was ich gerade mache, weil das ist eben halt. Und dann finde ich auch die Social Medias, und das ist Facebook und das ist Instagram, finde ich sehr, sehr wichtig, weil ohne diese Dinge wüsste ich nicht, was ihr gerade macht. Mhm. Ich wüsste nicht, dass ihr diese Ausstellung, wie normal. Für mich ist diese Community ist wichtig, zu wissen, was macht der gerade. Ich weiß so, was die Hannoveraner gerade machen durch Social Media. Ich weiß, was ihr macht. Was die Kieler machen. Ich bin dann im Bild. Ich bin nicht tief drin. Aber ich weiß, aha, die arbeiten gerade an was. Dann hat man auch, wenn man sich dann sieht oder direkt miteinander spricht, dann hat man auch ein Thema. Dann weiß man, aha, dann musst du nicht fragen, wie geht's dir? Weil denn weiß jeder, was gerade Sache ist. Du sparst dir diesen ganzen Kram. Das finde ich sehr, sehr, ja, Wolfgang, wenn wir uns treffen, dann treffen wir, wir sehen uns einmal im Jahr. Aber wir haben eine ganz andere Historie.
Dieses Jahr war es sogar schon zweimal.
Ja, genau. Aber wir haben eine ganz andere Historie miteinander, ja. Weil wir sind gegenseitig, wenn man sich dafür interessiert für die Menschen, ist man auf dem Laufenden. Und das finde ich sehr wichtig an den Social Medias. Und ich bin weit davon entfernt, Instagram Like-Fotos. Ich freue mich über jedes Like. Aber ich mache meine Bilder nicht, um Likes zu bekommen. Weil dann würde ich, ich weiß nicht, war das gerade letztens bei dir? Weil dann würde ich Hunde, Katzen, Mäuse fotografieren.
Ja, so ungefähr. Mir, aber du hast natürlich vollkommen recht, genau.
Dann könnte ich das. Und ich habe, wie gesagt, es sind so viele Details, bei mir sind eben halt dann doch Details da drin, die man sehen muss und die man auf so einem kleinen 1080 mal, oder ist ja nicht mal 1080, nicht sehen kann.
Einmal die Größe und natürlich auch die Geschwindigkeiten. Das ist das, was ich auch schon oft gesagt habe. Das finde ich dann auch so schade, weil die Bilder, die einem auch wirklich am Herzen liegen, und da ist vielleicht der Ansatz zu sagen, die guten Bilder zeige ich gar nicht, weil die einfach dann sinnlos verpuffen.
Ja. Die
einfach eine Tiefe haben, die eine Komplexität haben, die funktionieren natürlich dort nicht aufgrund der Größe und der Geschwindigkeit, die sowas angeschaut wird. Ne? Und das ist natürlich dann das, wo du dir selber vielleicht, wenn du da nicht stabil bist, auch die Unsicherheit bringt, ne, wo du, wenn du sagst, oh, das ist jetzt aber genau so ein Bild, das ist cool, da ist eben hinten der Dackel im Hintergrund, der einen Handstand macht, ja, aber den sieht keiner und das wird dann eben nicht so applaudiert, wie du dir das vielleicht wünschst, ja, dass sich dann eben auch in Zweifel bringt, ne, und das ist eigentlich genau. Dann auch wieder das, was es genau in eine falsche Richtung geht. Von daher, ja, tatsächlich dieses natürlich Ausdrucken, diese, und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, habe ich mal vor 10 Jahren, ne, Thema Ausstellung, wo kriegst du mal eine Fläche, einen Raum, aber heute gibt es so viele Möglichkeiten, wo du mal dieses Guerilla-mäßige, also wirklich einfach mal nur ein Bild ausdrucks, ohne Rahmen irgendwo zeigen kannst. Ich glaube, das, was ja auch gerade in Hamburg stattgefunden hat, war jetzt auch auf diese Weise. Oder ich habe bei Axel im Content, da sind wir wieder dann dabei, zu sehen, was die anderen machen. Ne? Axel vom Hamburger Kollektiv, der auch irgendwo, glaube ich, in so einer Räumlichkeit ist, die einfach nur ausgedruckte Bilder hingehängt haben, Fotos. Ne? Also einfach diese Möglichkeit nutzen und zu gucken, wo kann ich was zeigen, wo kann ich mich mal zeigen, meine Kunst, und auch natürlich mit den Leuten mal darüber sprechen und diskutieren und genau eben mal diesen Dackel, der den Handstand macht, hinten mal zu thematisieren, ne, und durchzugehen. Das ist, glaube ich, dann das, was man jeder nutzen sollte. Und dann sind wir nämlich jetzt auch schon wieder, und die Zeit rennt. Das ist unglaublich. Wolfgang, wir müssen einen zweiten Termin machen, aber wir sind jetzt bei dem Thema, was kann man als guten Tipp einem Anfänger mitgeben? Und ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Themen schon gehabt, aber vielleicht nochmal pointiert, jetzt so Richtung Ende kommend, hast du da noch einen guten Tipp, dem du jetzt einen Anfänger, es muss nicht nur um die Streetfotografie gehen, wir gucken auch gerne mal über den Tellerrand, in Richtung Fotografie.
Ja. Ich befürchte, also ich höre es ja immer wieder und es winden sich ja alle immer um diesen einen heißen Tipp. Ich will diesen einen heißen Tipp mal an den Anfang der ganzen Fotografie setzen. Und zwar sehe ich in den vielen Foren, in denen ich drin bin, lese ich immer diese Frage, welche Kamera würdet ihr für mich empfehlen? Also, ich bin zu meiner Historie, ich bin ausgebildeter Fotofachverkäufer. Dies war früher ein Lehrberuf. Ich bin bei einer Firma weitergebildet worden, das war die Firma Porst. Die Firma Porst, die hat sehr viel Wert darauf gelegt, auch wenn man es nicht meinen mag, aber auf Kundenzufriedenheit, auf Kundeninformation. Und damit breche ich eine Lanze für den Fachhandel, egal ob der stationär ist oder ob da auch im Internet tätig ist. Das gibt es auch. Aber die Leute, die dort arbeiten, die dort gut arbeiten, die haben viele Trainings gemacht zum Thema Bedarfsermittlung. Wenn ich jetzt irgendwo reinschreibe, welche Kamera würdet ihr mir empfehlen, dann weiß ich doch gar nicht, was derjenige für Ansprüche hat, wie er damit umgehen kann und so weiter und so fort. Das liest jemand, der normalerweise nur Tierfotografie betreibt, der ein 600, 700, 800 mm Objektiv hat und sagt, du, für mich ist hier die Canon Dingsbums die beste mit dem Objektiv das und das. Und dann sagst du, ja, aber Mensch, ich will doch eigentlich nur immer meinem Umfeld und auf Reisen und so weiter und so fort, soll klein und kompakt sein, aber ich will doch gar nicht so ein großes. Die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen tatsächlich ein falsches Gerät bekommen, ist sehr, sehr, sehr groß. Und nur der Name, alleine der Hype, der aktuell, und jetzt komme ich doch nochmal auf die GR4, der Hype, der um die GR4 gemacht wird, ist alles schön und gut. Und ich habe viele, viele Kunden, nicht viele, aber ich habe Kunden erlebt, die hinterher erstaunt oder enttäuscht auch waren von der Kamera, die dann geschrieben haben, ja, aber was ist denn mit dem elektronischen Sucher? Ja, und da ist ja auch gar kein Blitz drin. Die haben diesen Hype, weil alle auf einmal von so einer GR gesprochen haben, haben die aufgegriffen und haben hinterher es gemerkt, das ist gar nicht die richtige Kamera für mich. Und deswegen ist mein Tipp, sucht euch wirklich jemand eures Vertrauens. Geht hin und lasst euch beraten über die Anforderungen, die ihr habt. Sagt ihm, macht selber eine Stichwortliste, was ihr von einer Kamera erwartet. Und dann kann man darauf ganz speziell gucken. Sucht eure Bilder, die ihr macht. Ich gehe auch bei mir in Lightroom und gucke immer wieder, lohnt es sich überhaupt für mich, dass ich mir jetzt tatsächlich dieses 800mm Objektiv kaufe? Meine Brennweiten über 135mm hat einen Prozentsatz von 2,3 in meinem Lightroom. Dann brauche ich kein Super-Tele-Objektiv. Bitte, also das ist für mich das Wichtigste, damit man sich wohlfühlt und übers Wohlfühlen dann auch gute Ergebnisse kriegt, ist es wichtig, eine tolle Kamera zu haben. Die muss nicht unbedingt teuer sein, es muss was auch immer, die muss bedarfsgerecht sein. Und das ist mein Tipp, um Spaß mit der Sache zu finden, eine gute Bedarfsermittlung und bedarfsgerechte Beratung. Und dann, wenn man es nachher drauf hat, sieht man selber, ach Mensch, das hättest du jetzt euer Lieber gerne und das hättest du mir. Dann kann man immer noch den nächsten Schritt machen. Der erste Schritt ist, wirklich, lasst euch von nicht von irgendwelchen Leuten, Freunden aus dem Internet, nicht irgendwie Facebook-Freunde in was reinquatschen, nur weil die es selber haben, sondern geht euren eigenen Weg. Ihr seid Individualisten, es gibt tausende von verschiedenen, oder hunderte verschiedene Kameras. Ihr werdet da das Richtige finden und es muss nicht das sein, was gerade mega angesagt ist. Und dann noch der nächste GR4, auch die GR3, die davor war, ist auch eine gute Kamera. Eine die Fujifilm X100, sind wir bei 6 oder bei was?
6, genau.
Bei 6. Ich beherrsche jetzt schon, oder das, was die 6 mehr macht, brauche ich unter Umständen gar nicht. Die hat, jetzt strafe ich Lügen, die hat vielleicht eine besonders tolle Videoauflösung. Wahrscheinlich brauche ich die gar nicht und bin mit einer 4er oder 5er genauso gut bedient, die ich dann gebraucht kaufen kann. Solche Sachen sind sehr, sehr wichtig. Geht nicht den Lemming-Weg, sondern geht euren eigenen Weg. Das ist bei der Fotografie, das ist der nächste Tipp schon, geht euren eigenen Weg.
Absolut richtig. Und ich finde, das ist auch mal wieder ein schöner Tipp, der auch sozusagen noch nicht hier so ist. Aber genau, das kann ich auch wieder, wie ich so schön immer gerne sage, unterschreiben. Ich bin natürlich auch in diese Falle gelaufen und am Anfang geguckt, was wird im Internet und diese, die dann in den Bereichen unterwegs sind. Also mein Weg bis zur heutigen Kamera, was ja kein Geheimnis ist, die Fuji X-T5, war auch ein längerer Weg mit mehreren Stationen dazwischen und Fabrikaten, aber wenn man da von Anfang an gar nicht mal auf das hört oder wirklich eben mal sagt, was brauche ich im Moment. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt damit anfängt, sagt, ja, ich weiß doch gar nicht, was ich brauche. Ja, aber genau das, was dann nämlich du sagst, lass dich gut beraten. Geh vielleicht zu jemandem hin, wo du sagst, da habe ich ein Vertrauen oder da habe ich das Gefühl, der kann mir einen guten Tipp geben, weil ich das, was auch an Ergebnis natürlich da rauskommt, gut finde, glaube ich, ist das der richtige Weg.
Also das ist übrigens ganz, ganz oft, meine Frau schimpft mit mir, wenn ich irgendwo auf der Straße Leute einfach anspreche. Aber ich habe ein dummes Beispiel, eine Fahrradtasche. Ich habe in Zingst bei einem Zingster Fotofestival, was ich sehr, wo wir den anderen mal vielleicht drüber sprechen können, praktische Fahrradtaschen. Ich habe den Menschen angesprochen und gesagt, diese Fahrradtasche, die kenne ich. Was hältst du davon? Wie macht die sich im Betrieb? Ich habe diesen einen Menschen direkt vor Ort angesprochen und das gibt es immer wieder. Und Mann, wenn ihr Streetfotografen werden wollt, dann öffnet euch und sprecht einfach mal so einen Willi auf der Straße an, den ihr da so seht. Die laufen ja zuhauf in den Straßen rum. Der ist nicht böse, wenn dann sagt er, du, ich habe kein Interesse mit dir zu sprechen. Das ist das Einzige, was passieren kann. Auch beim Ansprechen mit darf ich dich fotografieren? Im Zweifelsfall kriegt man einen Korb. Aber das ist doch schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber das, was sich daraus ergibt, kann eine große, lange Freundschaft werden.
Ja, das ist toll. Genau, ja, das liegt ja eigentlich auch im Gen des Streetfotografen, dass wir ja kommunikativ sind, ne? Was es beim Fotomachen natürlich immer manchmal kontraproduktiv ist, aber genau das ist der richtige Weg zu sagen, lasst uns miteinander sprechen und geh auf die Leute zu. Ein tolles Schlusswort. Mein lieber Wolfgang, das hat mir super viel Spaß gemacht und ich merke, wir sind heute hier sehr philosophisch unterwegs gewesen, was glaube ich Fotosoph, genau, auch mal ganz, ganz interessant und schön ist und das müssen wir auf jeden Fall vertiefen. Unsere Themen sind hier noch nicht erschöpft. Und du hast es gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich immer einmal im Jahr. Nächstes Jahr auf jeden Fall natürlich zum Meet and Street. Aber ich hoffe auch, dass wir uns natürlich zur nächsten Imagine World sehen und dazwischen irgendwo auch nochmal dann in Hamburg. Ich liebe Hamburg und lass uns da auch wieder mal gemeinsam wie auch zur Meet and Street in Hamburg durch die Schanze ziehen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann mit ein bisschen ruhiger und nicht diesen ganzen Pulk und dann kann man bestimmt mehr machen.
So machen
ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wir hatten ja letztes, vor 3-4 Wochen war ja der Ralf hier oben seiner Reise durch Deutschland. Und das ist ja so eine Sache, die ich eben halt auch an dieser Community schätze. Und dass man irgendwie jemand vor Ort hat. Man muss sich nicht aufdrängen. Aber ich habe, wenn Achim in Hamburg ist, Achim Katzberg ist in Hamburg, dann sagt er, hast du Zeit? Oder hört man häufiger mal, ich bin auf der Durchreise. Und man ist auch nicht böse, wenn man keine Zeit hat. Aber auch das ist wieder so ein Vorteil dieser, das ist es, was ich an dieser Community halt liebe und gerne dabei bin.
Das stimmt. Und dafür, was du vorhin sagtest, ist Instagram natürlich auch, also ich könnte mir jetzt auch nicht, diese Diskussion Instagram, ja, nein, ich könnte mir gar nicht vorstellen, im Moment da rauszugehen, fototechnisch vielleicht nochmal was anderes, aber genau das, ne, du hast den Kontakt, du siehst, wo was los ist, wer unterwegs ist und sonst was, ja.
Ja.
Wir sehen uns dort.
Wir sehen uns auf der Straße.
Okay, Wolfgang, herzlichen Dank, alles Gute, ja. Schöne Grüße, schöne Weihnachtszeit, die steht jetzt bald an und bis bald.
Ja, ich danke dir auch. Würde mich freuen, wenn wir das nochmal vertiefen können, weil es gibt so viel zu erzählen und es ist einfach, für mich ist es ein spannendes Thema. Und das ist weit mehr als nur Fotoapparate an sich, sondern eben halt auch das, was so drum und dran ist.
Ja, deshalb mache ich diesen Podcast.
Ja, vielen Dank dir. Noch was Persönliches. Das weiß ich von Kai Beermann und von dir auch. Ihr sendet immer so ein bisschen ins schwarze Loch. Ihr gebt euch Mühe, bereitet Podcasts vor, ihr sucht Gäste aus. Und es fehlt so ein bisschen die Resonanz. Ich denke, dass, und das sind, dann sind wir auch wieder so bei diesem Instagram, die nicht gezeigten Daumen sind das, was oft zählt. Man hört euch, man weiß, dass es euch gibt und es gibt viele Podcasts, aber es gibt wenig gute Podcasts und deinen höre ich immer sehr, sehr gerne. Das ist meine Meinung, die muss keiner teilen, aber ich weiß, dass viele, viele tausend Leute die dann doch teilen. Also ihr werdet gehört, macht weiter so.
Das ist ganz lieb, vielen, vielen Dank, das stimmt. Da habe ich mit Kai ja auch schon drüber gesprochen, auch wenig im bösen Sinne, ne? Dass man natürlich da das Feedback im Vergleich zu anderen Medien, auch das Negative ist jetzt tatsächlich natürlich, da, also kriegst da keinen, der sagt, was macht ihr für einen Blödsinn oder so, aber auch das Positive hält sich in Grenzen, selbst wenn man mal sagt, gibt man eine Rückmeldung und das ist überhaupt nicht meine Natur, hier jede Folge zu sagen, bitte gib einen Daumen oder sonst was. Ich mache das, weil ich es hier gerne mache, weil es mir Spaß macht, weil ich diese Begegnung mag und wie du sagst, viele tausend Menschen haben da dann mittlerweile auch scheinbar Spaß dran und hören das, sonst wäre das nicht so. Und das ist etwas, was mich am Anfang meines Weges auch überhaupt nicht dahin angetrieben hat und auch überhaupt nicht diese Erwartung war und ich total begeistert bin, dass es so viel ist. Und diese Begegnungen, die natürlich dann bei irgendwelchen Walks oder sonst was sind und die Leute einen ansprechen oder die allein die Stimme dann hören und erkennen und sagen, ah, du bist doch der Wolfgang. Mhm. Das macht natürlich dann riesig Spaß, ja, und sich, ja, darüber auszutauschen, das stimmt schon. Ja.
Ja, also es ist wirklich, macht bitte weiter so und das ist genauso, ich mache Instagram, zeige nicht meine Bilder für die anderen, sondern eigentlich für mich, das ist so wirklich eine Selbstbefriedigung und mir macht das Spaß und wenn es dir denn auch so ist, lass dich nicht davon abhalten, wenn du nicht genügend, wie gesagt, Daumen zählt nicht, sondern
genau.
die Stimmung und was du sagst, das auf der Straße, wenn du die lobe, wenn die Leute das toll finden, was du machst, das ist schon viel, viel wert. Und ja, dass man eben halt, man wird viel zu selten dafür gelobt, dass es so ist. Also deswegen hier nochmal, ich freue mich immer wieder, wenn was kommt. Zum Teil bin ich sauer, wenn das zu lange dauert, bis zur nächsten Folge ist.
Obwohl es in der Regel immer 4 Wochen sind.
Ja, es ist
aber 4 Wochen. Aber es fühlt sich lang an dann, ne?
Ja, es ist zu lang.
Das stimmt.
Dir nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und auch dir schöne Feiertage. Und früher war ja Weihnachten immer auch so das Fest der Fotogeschenke.
Das stimmt.
Ja. Vielleicht landet ja dann doch bei dem einen oder anderen eine Fotokamera an einem Tisch, auf dem Gabentisch. Mach das Beste draus.
Gutes Schlusswort. Also.
Alles klar.
Danke, Wolfgang.
Ich danke dir.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war wieder eine gute Stunde Unpost Podcast, diesmal mit dem Fotografen Wolfgang Baus. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.